Und das sind letztendlich Zellen, die kleine Füßchen haben, die sich außen um diese Basalmembran drumherum legen.
Gott, meine Scheiße.
Und zwischen diesen
Situs Invertus. Der Vorklinik-Podcast.
Pinkelpause. Pinkelpause. Damit steigen wir in die Folge ein, weil heute geht es um die Harnorgane.
Juhu! Ich habe es richtig gesehen, als der Leo hier in den Raum gefragt hat, was ist ein guter Einstieg? Und Tim sagt nur, was ist eigentlich mit Pinkelpause? Da zuckt der ganze Körper vom Leo zusammen und mit allem, was er kann, drückt er auf Record. Zwei, drei, Pinkelpause!
Ja, aber ist doch gut, oder? Ich finde es nicht übel.
Also, wenn einer gelacht hat bei diesem Einstieg, gerne bei uns melden.
Könnt direkt anfangen. Okay. Na gut, liebe Freunde. Aber jetzt mal ernsthaft, es geht ums Pinkeln heute quasi von Entstehung bis Ausscheidung, ne? Mhm. Das ist doch eine schöne Folge. Und deswegen beginnen wir da, wo es anfängt, in der Niere, ne? Und
ja, Niere an sich, interessantes Organ.
Das ist so.
Sehr, sehr interessant, sehr
so kompliziert. So spannend, dass es sogar zwei gibt.
Ganz kurze Werbung. Auch wenn es euch gerade nicht so vorkommt, die Vorklinik ist tatsächlich schneller vorbei, als man am Anfang denkt. Ich habe irgendwie gefühlt gestern angefangen zu studieren und jetzt ist einfach Halbzeit. Aber dann geht der ganze Spaß tatsächlich erst richtig los. Formulaturen, Wahlfächer, PJ-Quartale, unzählige Möglichkeiten. Und wenn ihr für diese aufregende Zeit jetzt schon Infos oder Inspiration sucht, dann werdet ihr unter lassdichnieder.de garantiert fündig. Wem das nicht genug ist, sollte unbedingt auch der Instagram-Seite @lassdichnieder einen Besuch abstatten.
Das war's schon.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Und wesentliche Rolle dann eben als harnbildendes Organ. Ich glaube, dessen sind sich alle bewusst. Aber die Niere hat eben auch eine Rolle als Regulatororgan, was den Wasser- und Elektrolythaushalt angeht. Und weil das Volumen, das quasi durch unsere Gefäße fließt, eine wesentliche Komponente ist, die den Blutdruck definiert, ist die Niere tatsächlich eines der zentralsten, wenn nicht sogar das zentrale Organ, das den Blutdruck regelt. Und das fand ich ziemlich interessant.
Die ist eine richtige Bitch, finde ich. Entschuldigung.
Ja, die ist eine Bitch, aber die hat auch, also die kann halt auch viel. Weißt du, die darf das halt auch.
Ja, aber die ist so richtig egoistisch, die Niere. Ja. Hauptsache, mir geht's gut, aber ob die anderen sterben, ist nicht so wichtig.
Und Säure-Basenhaushalt macht sie auch noch.
Ja, das ist ja krankes Ding. Ganz kurzes Backup nochmal aus der Makroskopie, damit wir auch die Mikroskopie besser verstehen, sollte man kurz den Aufbau nochmal angehen.
Wir haben bei der Niere allgemein eben wieder so ein typisch parenchymales Organ, was aufgeteilt werden kann. Also die Bereiche der Niere können aufgeteilt werden in Mark und Rinde. Das Mark selbst besteht aus diesen Nierenpyramiden. Das sind pro Niere so 7 bis 9 Stück. Und diese Pyramiden haben dann am Ende eine Spitze, die sogenannte Markpapille. Und diese Markpapillen ragen in die Nierenkelche hinein. Mehrere Nierenkelche vereinigen sich zum Nierenbecken, was dann letztendlich den Harn sammelt und in den Ureter abgibt. Diese Markpyramiden werden voneinander durch Säulen aus Rindenparenchym getrennt. Außerdem geht von der Basis der Markpyramiden gehen noch Markstrahlen nach außen in die Rinde hinaus. Das ist die sogenannte Pars Radiata der Rinde. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so Sonnenstrahlen, die dann eben in die Rinde hineinziehen. Zwischen den Markstrahlen, die ich gerade erklärt habe, liegt das sogenannte Rindenlabyrinth. Da liegen dann bestimmte Abschnitte des Tubulussystems, da komme ich später nochmal drauf. Und insbesondere liegen in diesem Rindenlabyrinth auch Nierenkörperchen. Das Mark an sich kann noch eingeteilt werden in ein inneres Mark und ein äußeres Mark. Das äußere Mark wiederum in Außenstreifen und Innenstreifen. Innen ist dabei stets quasi in Bezug auf die Richtung des Nierenbeckens gesehen und außen halt wirklich nach außen Richtung Rinde. Und jetzt muss man sich klar machen, dass es in diesem Mark eine gewisse Osmolarität gibt. Osmolarität bedeutet ja letztendlich eine Art Gefälle in der Konzentration von osmotisch aktiven Teilchen, wie zum Beispiel Ionen. Und es ist jetzt so, dass im Mark die Osmolarität, je weiter man nach innen geht, immer weiter zunimmt. Und das ist später wichtig für die Harnkonzentration.
Ja. muss man vielleicht vorneweg sagen, dass wir in dieser Folge halt sehr viel beschreiben an dem, was man halt histologisch sieht, aber das Ganze wirklich Sinn macht natürlich nur in dem Gesamtkonzept von der Physiologie auch. Deswegen können wir hier einige Sachen nur anschneiden und würden das dann in der späteren Folge, wenn wir uns mit der Physiologie beschäftigen, dann ausführlicher erklären.
Ja, klingt doch gut, machen wir
so. Muss man sich so ein bisschen damit zufrieden geben, dass man manche Sachen zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht versteht,
ja.
Aber dann später.
Ja, genau, also wir streifen jetzt viel, was dann
aber
noch erklärt wird.
Aber trotzdem lässt sich aus der Makroskopie auch noch schon viel für die Mikroskopie erkennen. Wo es dir heute quasi primär drum gehen soll, ist quasi das Kleinste der Niere.
Genau, und im Prinzip kann man die Niere in ihrer Makroskopie auch erklären auf Grundlage ganz vieler kleiner einzelnen Funktionseinheiten. Im Prinzip ist die Niere ein Gesamtkonzept aus ganz vielen mehr oder weniger identischen minimalen Einheiten und die wollen wir uns mikroskopisch genauer anschauen. Diese minimalen Einheiten sind nämlich, oder die Grundeinheiten, in denen wir hier reden, sind die sogenannten Nephrone. Und tatsächlich haben wir in einer Niere, meine ich, circa 1 Million von diesen Nephronen, die hier vorliegen. Und so ein Nephron, das besteht wiederum aus dem Nierenkörperchen und dem Nierentubulussystem. Das Nierenkörperchen ist nun quasi ein, das besteht eben aus dem Glomerulus und der Bowman-Kapsel. Das heißt quasi, da kommt jetzt Blut angeflossen, das fließt dann in eine Kapillarschlinge, also quasi in so eine Art Autobahn so eine Art Achterbahn für das Blut, wo das dann quasi durchgepresst wird und dann wird einiges von diesem Blut da durchgepresst und tropft dann da raus, durch diese Kapillarschlingen und zwar eben rein in diese Bowman-Kapsel. Und von dieser Bowman-Kapsel fließt dann dieser primär abgedrückte Hahn, man spricht dann eben auch vom Primärhahn, der, wie wir ja wissen, dank unserer Makroskopiefolge pro Tag 170 Liter umfasst.
Ja, kann ich mich erinnern.
Mhm. Und von da fließt er dann weiter in das Nierentubulussystem. Ja? Und das Nierentubulussystem ist nun ein Aneinanderkoppeln von ganz, ganz vielen verschiedenen Abschnitten, die verschiedene Funktionen haben, die funktionell ganz andere Rollen haben teilweise, aber hochinteressant sind. Das heißt quasi erst das Abpressen in dem Nierenkörperchen, dann die Modifikation, Konzentrierung und so weiter etc. im Nierentubulussystem und dann schlussendlich der Fluss in das Sammelrohr und dann eben in das Nierenbeckenkelchsystem und schlussendlich dann der quasi die Ausscheidung über dann die ableitenden Harnwege.
Genau, und das war jetzt unterm Strich auch der Fahrplan für heute. Bedeutet, die ganzen angesprochenen Kleinigkeiten, die jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf kamen, müssen wir uns jetzt nochmal in Ruhe angucken, dass man die erkennt und auch die Charakteristiken kennt. Genau, und das war jetzt unterm Strich auch der Fahrplan für heute. Bedeutet, die ganzen angesprochenen Kleinigkeiten, die jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf kamen, müssen wir uns jetzt nochmal in Ruhe angucken, dass man die erkennt und auch die Charakteristiken kennt. Und wir folgen da dem Primärhahn und möchten quasi beim Nierenkörperchen nochmal konkret einsteigen und nochmal konkret ansprechen, wie man es erkennt und was für Besonderheiten denn dieses Dingens hat.
Beim Nierenkörperchen, hatte Moritz ja gerade schon gesagt, haben wir als hauptsächlichen Bestandteil den Glomerulus, außenrum die Bowman-Kapsel. Der Glomerulus ist einfach eine Art Kapillarknäuel, was aus dem Vas afferens gespeist wird. Dieses Vas afferens, muss man sich vorstellen, ist letztendlich einfach ein ganz kleiner Ast, ursprünglich haben wir ja die Arteria renalis, die arteriell das Blut zur Niere führt. Dann geht die über in die Arteria arcuata, dann haben wir die Arteria corticalis radiate und dann gelangt das Blut in das Vas afferens und darüber kommt es in das Glomerulum. Und hier haben wir jetzt die sogenannte Blut-Harn-Schranke, die ausgebildet wird. Solche Schranken haben wir ja öfter mal im Körper. Grundsätzlich haben wir hier wieder eine Abtrennung zwischen dem Blut selbst und dem Raum, wo letztendlich der Primärhahn hineinfiltriert wird, nämlich das Innere der Bowman-Kapsel. Diese Blut-Harn-Schranke wird durch drei Strukturen ausgebildet. Einmal hat dieses Glomerulum als Kapillarknoll natürlich ein Kapillarendothel. Und auf diesem Endothel haben wir zusätzlich noch Kohlenhydratstrukturen, eine sogenannte Glykokalyx. Das Endothel selbst ist fenestriert und dadurch, dass diese Fenestration natürlich nur eine gewisse Größe hat, werden erstmal größere Bestandteile wie Blutzellen zurückgehalten. Und es werden eben nur kleinere Blutbestandteile und insbesondere eben auch Wasser filtriert. Außerdem werden dabei negativ geladene Moleküle zurückgehalten, weil diese Glykokalyx eben negativ geladen ist und gleiche Ladungen stoßen sich ja ab. Damit halten wir zum Beispiel Plasmaproteine zurück, die wir nicht im Harn sehen möchten. Das ist auch eine typische Pathologie, eine Proteinurie. Wenn eben Proteine im Harn vorhanden sind, ist in der Regel schlecht.
Oft ein Problem dann eben mit der Blut-Harn-Schranke.
Genau. Ja. Dann als zweiten Bestandteil der Blut-Harn-Schranke haben wir die verschmolzenen Basalmembranen des Kapillarendothels und der Podozyten. Diesen Basalmembrankomplex, der hat auch wieder Filtereigenschaften und lässt halt nur Moleküle durch, die etwas kleiner sind.
Das hat mir schon mal angesprochen, ne? Dass quasi wir haben eine Lamina densa und zwei Lamina rara und keine Lamina fibroreticularis. Ne? Nochmal als Erinnerung, was zusammengesetzte Basalmembran bedeutet.
Okay, wenn es jetzt die Moleküle durch die Basalmembran noch durchgeschafft haben, dann kommt als nächste Barriere kommen die Podozytenfortsätze. Podozyten, das sagt der Name an sich schon, das sind im Grunde Füßchenzellen und diese Zellen haben eben Fortsätze, die sich wie kleine Füßchen an die Basalmembran anlagern. Diese Podozytenfortsätze bilden das innere Blatt unserer Bowman-Kapsel und zwischen den Fortsätzen befindet sich noch eine Membran, die sogenannte Schlitzmembran. Und nur Moleküle, die wiederum eine gewisse Größe und möglichst auch eine neutrale oder positive Ladung haben, können dann diese Schlitzmembran passieren und letztendlich in die Bowman-Kapsel gelangen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, das ist eben das innere Blatt. Es gibt also auch noch ein äußeres oder parietales Blatt und das wird einfach von flachem Plattenepithel gebildet, was letztendlich auch in das Epithel des Tubulussystems übergeht. Wenn wir uns jetzt den Weg des Blutes nochmal vergegenwärtigen, hatten wir schon gesagt, wir bekommen das Blut aus der Arteria renalis, was über das Vas afferens in das Kapillarknoll kommt. Durch den Blutdruck wird dann letztendlich daraus Wasser und eben kleine Blutbestandteile in die Bowman-Kapsel filtriert. Wir haben also hier ein sogenanntes Ultrafiltrat des Blutes. Und dann geht dieses Ultrafiltrat letztendlich in das Tubulussystem über. Dieser Glomerulus hat also zwei Seiten, ist polarisiert. Es gibt einerseits die Seite, wo die Gefäße ankommen, den sogenannten Gefäßpol, und auf der anderen Seite den Harnpol.
Genau, der Harnpol ist die Eröffnung des Tubulussystems. Und das Tubulussystem ist, finde ich, am Anfang echt sehr verwirrend,
genau,
aber
ja.
Wenn man einmal drin ist, dann finde ich, kommt man ganz gut durch.
Macht auch jetzt nicht Sinn, in letzter Instanz hier alles zu erklären oder erklären zu versuchen, was welche Funktion hat, sondern wir fokussieren uns jetzt hier auf die Reihenfolge und auf die charakteristischsten Merkmale. Ja, also direkt an den Harnpol schließt sich an der proximale Tubulus. Der proximale Tubulus hat einen Pars convoluta und einen Pars recta. Außerdem hat der proximale Tubulus, der vor allem funktionell da einzuordnen ist, dass er eine große Resorptionsleistung betreibt, einen ausgeprägten Bürstensaum. Hatten wir schon öfter im Gastrointestinaltrakt etc., dass Zellen, die viel resorbieren, auch einen ausgeprägten Bürstensaum haben. Damit sie viel resorbieren können, brauchen sie eben auch eine viel Energie. Deswegen haben die Zellen des proximalen Tubulus auch viele Mitochondrien, die in einem basalen Labyrinth eingelagert sind. Genau. Und weiteres Kriterium vom proximalen Tubulus ist, dass wir hier relativ viele Endozytose-Vesikel haben. Scharf davon abzugrenzen ist der jetzt folgende Intermediärtubulus. Der hat einen absteigenden und einen aufsteigenden Teil. Und quasi dann die Grenze ist quasi dann der tiefste Punkt im Markt überhaupt. Also die können sehr tief ziehen, diese Intermediärtubuli. Und die sind eben jetzt sehr, sehr platt, weil sie nicht wirklich irgendwie da eine große Resorption oder irgendwie sowas in die Richtung nicht besonders aktiv sind. Deswegen ziemlich platte Zellen, die im absteigenden Teil noch permeabel für Wasser sind. Im aufsteigenden Teil sind sie das nicht mehr. Diese Eigenschaft ist wichtig für die Urinkonzentration und für die von Tim bereits angedeutete Unterschiedlichkeit in den Osmolaritäten im Mark und in der Rinde. Dann folgt, also wir hatten jetzt proximalen Tubulus, dann Intermediärtubulus, jetzt folgt der distale Tubulus. Und der distale Tubulus hat wie der proximale Tubulus wieder einen Pars Convoluta und einen Pars Recta. Zunächst folgt auf den intermediären Tubulus der Pars Recta und dann der Pars Convoluta. Und man könnte meinen, er ist jetzt relativ ähnlich wie der proximale Tubulus, er ist jetzt wieder etwas höher, aber er ist doch ziemlich unterschiedlich. Wir haben nämlich hier keinen Bürstensaum, wir haben deutlich weniger Endozytose-Vesikel und er ist zumindest am Anfang eben auch noch nicht durchlässig für Wasser. Ja? Also da eben die Abgrenzung zwischen proximalen und distalen Tubulus kann man auch lichtmikroskopisch machen, dass man da eben beim distalen keinen Bürstensaum erkennt. Man kann hier jetzt auch noch eine andere Einteilung vornehmen, außer proximalen Tubulus, intermediär und distalen Tubulus. Man kann nämlich die Pars Recta und den absteigenden, also die Pars Recta des proximalen Tubulus und den absteigenden Teil des intermediär Tubulus zusammenfassen als absteigenden Teil der Hähnle-Schleife und den absteigenden Teil des intermediär Tubulus und den Pars Recta des distalen Tubulus als aufsteigenden Teil der Hähnle-Schleife. Dann haben wir im Anschluss an den aufsteigenden Teil im Prinzip nur noch das Pars Convoluta des distalen Tubulus und wiederum schließt sich da nun an ein Stück, das den kurzen Abstand, den wir noch quasi zum Sammelrohr hin haben, verknüpft mit dem distalen Tubulus und da sprechen wir vom Verbindungsstück. Und dann schließt sich eben das Sammelrohr an.
Im Sammelrohr haben wir jetzt zwei verschiedene Typen Zellen, einmal die Hauptzellen und außerdem noch die Schaltzellen. Die Hauptzellen sind wichtig für die Harnkonzentration an sich. Wir hatten ja schon gesagt, je weiter wir zum inneren Mark gehen, desto höher wird die osmotische Konzentration, also der osmotische Druck. Wenn wir jetzt den Harn konzentrieren wollen, dann müssten wir bei diesen Hauptzellen quasi nur noch die Tore aufmachen und dann strömt das Wasser wegen des osmotischen Drucks in das Mark aus. Und wenn das Wasser aus dem Harn rausströmt, wird er dementsprechend konzentrierter. Damit scheiden wir eben weniger Wasser aus und hätten letztendlich mehr Wasser im Organismus zurückbehalten.
Nennt man dann Antidiurese und deswegen wird das eben auch quasi durch das antidiuretische Hormon befördert.
Dieses antidiuretische Hormon sorgt quasi dafür, dass diese Türen geöffnet werden. Diese Türen sind Aquaporine, also Wasserkanäle, die in das Tubulussystem in den Hauptzellen eingebaut werden können. Dann haben wir, wie gesagt, noch die Schaltzellen. Die sind wichtig für die Regulation des Säure-Basen-Haushaltes. Man hat da die Carboanhydrase als wichtiges Enzym. Und hier entstehen letztendlich Bicarbonat und Protonen. Und je nachdem, ob wir jetzt eine saure Lage im Organismus haben, also zu viele Protonen im Blut, oder eine basische Lage, also zu viel Basen, wie zum Beispiel das Bicarbonat, werden jetzt verschiedene Typen Schaltzellen aktiv. Es gibt einmal den Typ A, A wie Azidose. Azidose bedeutet eben, wie gesagt, zu viele Protonen im Blut. Deshalb wollen wir hier Protonen in den Harn, also ins Tubulussystem abgeben und gleichzeitig Bicarbonat resorbieren. Das machen die Typ A-Schaltzellen. Die Typ B-Schaltzellen, B wie zu basisch, also bei einer Alkalose im Organismus, die machen genau das Umgekehrte. Die holen uns Protonen in den Organismus zurück und geben Bicarbonat ab. Die alle Sammelrohre in einem Markbereich letztendlich münden in den Ductus papillaris an der Spitze der Markpyramide, wovon dann der Harn in den Nierenkelch abgegeben werden kann.
So ist es. Jetzt haben wir die einzelnen Abschnitte abgefrühstückt. Und jetzt ist noch die Frage, was kriegt man denn so klassischerweise für Aufgaben, wenn es um Histoniere geht? Und das sind quasi Querschnitte. Und dann musst du aber bei diesen Querschnitten ansagen, in welchen verschiedenen Teilen man, das hatten wir Marco ganz am Anfang, inneres Mark, äußeres Mark, was weiß ich für Mark, Rinde, bla bla, quasi, wo man sich befindet anhand der vorkommenden Strukturen. Und deswegen haben wir jetzt quasi im Anschluss nochmal für euch sortiert, was denn für, Anteile in welchen Regionen zu finden sind und auch zu erkennen sind, damit man halt die Region auch, naja, festsetzen kann.
Genau, ja.
Also da richtet man wieder die MC-Frage, ne?
Ja, ja. Also da muss man sich jetzt einfach quasi diesen davor gerade beschriebenen dreidimensionalen Aufbau umdenken in einen zweidimensionalen. Und da hilft es sehr, wenn ihr euch das einfach selbst klar macht und vor Augen führt, ja? Also nehmt euch irgendwie einen Kaffeefilter oder irgendwie so, malt euch irgendwie so ein Viertel oder irgendwas auf, markiert euch die Grenzen, da ist Rinde, da ist äußeres Mark mit Außenstreifen, Innenstreifen, da ist inneres Mark und dann malt ihr da einfach mal so einen Bogen durch und zieht quasi immer da die Grenzen, wo die verschiedenen Abschnitte, also proximaler Tubulus, distaler Tubulus, intermediär Tubulus, wo die jeweils aufhören, schaut euch dann die einzelnen Zonen an und könnt dann quasi da festhalten, aha, in dem Bereich liegt ja das vor, in dem Bereich liegt das vor. Und das wollen wir euch einmal kurz vorkauen. In der Rinde, da haben wir quasi die Konvoluta-Anteile vom proximalen und vom distalen Tubulus sowie die Nierenkörperchen. Nierenkörperchen, immer Kriterium, wir sind in der Rinde. Im Mark, da haben wir jetzt ja im Prinzip die Hähnelschleife. Wenn wir uns da die Außenstreifen anschauen, haben wir da die Rektoranteile vom proximalen und vom distalen Tubulus. Im Innenstreifen haben wir nur den Intermediärtubulus und den distalen Tubulus, natürlich mit dem Pars Recta. Und im inneren Mark, da haben wir dann nur noch den intermediären Tubulus. Das hilft übrigens histologisch, dass man, wenn man so ein Präparat vor sich hat, dass man erstmal in das innere Mark geht, sich da anschaut, wie so ein Intermediärtubulus aussieht, weil da gibt es nur Intermediärtubulus. Und dann ist man schon ein bisschen orientierter, wenn dann ein bisschen mehr die Uschi abgeht, so Richtung Außenstreifen oder Innenstreifen.
Geht geil.
Außerdem haben wir im Mark eben auch immer die Vasa Recta und ein Sammelrohr. Das kann einem da auch immer über den Weg laufen. Und dadurch, dass man da eben dann diese Übergänge hat zwischen zum Beispiel proximalen oder zum Beispiel zwischen Pars Convoluta und Pars Recta, dadurch entstehen dann da die verschiedenen Grenzen, zum Beispiel zwischen Rinde und Mark, zwischen Außenstreifen und Innenstreifen. Beispielsweise dieser gerade beschriebene Übergang zwischen Pars Convoluta und Pars Recta ist eben genau der makroskopisch sichtbare Übergang zwischen Rinde und Mark. Und das kann man quasi für alle anderen Grenzen auch genauso fortführen.
Also konkret, wenn ich jetzt ein Schnittbild aus der Niere bekomme, würde ich zuerst mal schauen, sehe ich irgendwo ein Nierenkörperchen mit Glomeruli, dann weiß ich, ich bin in der Rinde. Als nächstes würde ich schauen, okay, sehe ich jetzt nur so dünnwandige Tubulussysteme, also Intermediärtubuli oder Sammelrohre, dann befinde ich mich im inneren Mark. Und dann würde ich halt noch schauen, ob man dickwandigere Tubulussysteme hat. Wenn da ein Bürstensaum vorliegt, sind das proximale Tumuli, sind wir also im Außenstreifen. Wenn kein Bürstensaum vorliegt, wären wir im Innenstreifen des äußeren Marks.
Ja, traumhaft. Soweit quasi zu den klassischen Histobildern. Es gibt noch eine so eine Struktur, die auch gerne mal auf EM abgefragt wird. Und das ist halt eben dieser juxtaglomeruläre Apparat, den wir jetzt noch quasi als letzten großen Teil der Niere noch mit dabei haben, wo es quasi im größten Teil um Regulationsmechanismen geht.
Der juxtaglomeruläre Apparat, da haben wir einen Kontakt zwischen dem distalen Tubulus und dem Glomerulus, und zwar dem Glomerulus desselben Nephrons. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, dass der distale Tubulus, beziehungsweise dass der Primärhahn, den wir da drinnen haben, als Feedback-Loop die glomeruläre Filtration im Glomerulum dieses Nephrons steuert. Konkret wird an der Stelle die Natriumkonzentration des Hahns gemessen. Je höher die ist, desto höher ist auch die Filtrationsrate im Glomerulus und die würde dann dementsprechend heruntergefahren werden. Außerdem ist das auch für die systemische Blutdruckregulation wichtig. Wenn wir uns vorstellen, wenn der Blutdruck allgemein höher ist, dann ist natürlich auch der Blutdruck im Vas afferens des Glomerulus höher und da die Filtration höher. Und dann würden wir jetzt versuchen, wenn hier eine hohe Natriumkonzentration ist, den systemischen Blutdruck abzusenken, was dann über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System funktioniert. Auch Physiologie dann nochmal genauer.
Genau. Und da kann man quasi den auch nochmal auseinandernehmen in verschiedene Bestandteile. Nämlich hat der Tim ja gerade schon gesagt, dass es losgeht mit dem distalen Tubulus, der sich hier anlagert. Und da kann man quasi für die Zellen des distalen Tubulus, die sich hier anlagern, nochmal den Sonderbegriff der Macula densa definieren. Dann folgt quasi weiter Richtung Glomerulus das extraglomeruläre Mesangium, die extraglomerulären Mesangiumzellen. Das ist quasi eben genau das zwischen den intraglomerulären Mesangiumzellen, dem Vas afferens, dem Vas efferens und der Macula densa, quasi so ein bisschen hier der Kleister, der das zusammenhält. Und dann haben wir eben auch noch die sogenannten juxtaglomerulären Zellen. Das sind einfach nur Zellen in der Wand des Vas afferens, weil das ja eben auch quasi Gefäßzellen sind, die glatte Muskelzellen immer auch umfassen, sind das umgewandelte glatte Muskelzellen, die dann in der Gesamtheit das sogenannte Polkissen bilden. Und diese ganzen Zellen sind auch in einem engen Austausch funktionell von großer Bedeutung, schauen wir uns bei der Physiologie, wie gesagt, nochmal an.
Genau, aber leider Gottes ist nicht jedes Nephron gleich Nephron, das wäre auch zu einfach. Es gibt in der Niere verschiedene Typen von Nephronen, die auch teilweise auch verschiedene Funktionen haben. Also es ist da leider auch wieder nicht ganz so einfach, aber ich meine, eigentlich sind die Typen übersichtlich, man muss sie nur quasi einmal gehört haben und ich finde, dann kommt man da auch mit klar.
Eine grobe Einteilung kann man machen in juxtameduläre und kortikale Nephrone. Juxtameduläre Nephrone sind die seltenere Variante. Bei denen liegt der Glomerulus wirklich direkt an der Grenze zwischen Rinde und Mark. Wir haben hier eine sehr lange Hähnle-Schleife, die auch tief ins Mark hineinragt und die, wo diese Grenzen vorliegen, die Moritz gerade beschrieben hatte. Wir haben hier vor allem die Funktion, den Urin konzentrieren zu können. Dadurch, dass von diesen langen Hähnle-Schleifen der osmotische Gradient im Mark hergestellt wird. Bei den juxtamedullären Nephronen interessant ist, dass das Vas efferens nach dem Glomerulus in die Vasa recta übergeht. Also die Vasa recta werden daraus gespeist. Und diese Vasa recta, die wir jetzt schon öfter mal erwähnt haben, verlaufen dann parallel zum Tumulus-System und sind wichtig auch für das Gegenstromprinzip, mit dem der osmotische Gradient letztendlich hergestellt werden kann.
Erneuter Verweis auf die Physio.
Und das Interessante ist hier jetzt quasi, dass das, was der Tim gerade beschrieben hat, nämlich diese juxtamedullären Nephrone, immer eigentlich das sind, was in den Lehrbüchern besonders zelebriert wird und das, was überall erklärt wird. Aber eigentlich machen die nur 15% der Nephrone aus. Und die sogenannten kortikalen Nephrone, die machen 85% aus und sind quasi von der Anzahl viel relevanter, sind aber grundsätzlich anders aufgebaut. Sie haben ihr Glomerulus nämlich im Cortex und die gesamte Hähnle-Schleife ist in den eingangs beschriebenen Markstrahlen. Das heißt, die kommen mit ihrem Intermediärtubulus gar nicht so tief in das Mark rein und haben deswegen auch nicht eben, so wie die juxtamedullären Nephrone, eine Funktion in der in eben dieser Herstellung des osmotischen Gradienten. Da können sie gar keine Rolle spielen, weil sie eben nicht so tief reingehen. Deswegen haben sie vielmehr eine Funktion in der Resorption und Sekretion, damit also in der gezielten Zusammensetzung des Urins und das gerade beschriebene System mit dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ist auch vor allem hier zentriert an diesen kortikalen Nephronen. Die Vas efferens, die von den kortikalen Nephronen abgehen, verteilen sich quasi dann in der gesamten Rinde und fließen dann eben dann über den venösen Abfluss wieder weg. Und dieses venöse System der Rinde bezeichnet man dann als peritubuläres Kapillarnetz.
Ja, jetzt haben wir fast die ganze Folge schon über die Niere geredet. Es bleiben nur noch knapp 5 Minuten. Aber die Niere ist ja auch das Wichtigste, weil der Vorteil ist, die anderen ableitenden Harnwege sind sehr ähnlich zueinander und sind nicht so kompliziert. Gerade wenn man einmal am Anfang eine Grobübersicht gemacht hat, muss man sich quasi nur noch die Unterschiede der einzelnen Bestandteile noch merken.
Wie Leo schon sagt, die sind relativ ähnlich immer aufgebaut. Bei unseren ableitenden Harnwegen haben wir innen eine Tunica mucosa, die in der Regel aus Urothel oder auch Übergangsepithel besteht. Dann außen anschließend eine Tunica muscularis und dann eine Tunica adventitia oder eben auch serosa, wenn Peritonealüberzug da ist.
Genau, und genau das kann man jetzt direkt auch beim Ureter anwenden. Da haben wir eben in der Tunica mucosa dieses Urothel, weil hier eben auch noch potenziell auf Ausdehnung reagiert werden muss, haben wir hier als Reserve einige Längsfalten. Die anschließende Tunica muscularis ist dann eigentlich dreischichtig, aber das sieht man in den histologischen Präparaten eigentlich nicht, weil das eben sehr verwobene Schichten sind, die nicht klar voneinander abgrenzbar sind. An sich ist der Ureter sehr einfach, man muss nur ein bisschen ein Auge drauf haben, dass man ihn jetzt nicht mit dem Ösophagus verwechselt, histologisch, und auch nicht mit dem Ductus deferens. Kriterium sind hier dann vor allem eben das relativ kleine Lumen, also einfach die absolute Größe, wenn man sich das Präparat anschaut, und das Urothel, das hier eben sehr charakteristisch vorliegt.
So ist es, ja. Dann kommen wir von quasi dem Ureter direkt in die Harnblase.
In der Harnblase haben wir auch wieder eine Tunica mucosa mit Übergangsepithel. Hier haben wir dann auch noch eine Lamina propria anschließend. Die Tunica muscularis ist hier besonders kräftig und hat 3 sichtbare Schichten. Und die kennt man auch schon aus der Makroskopie. Das ist vor allem der Musculus detrusor vesicae. Anschließend an die Harnblase haben wir die Urethra, die den Harn dann weiter Richtung Außenwelt bringt. Bei der Frau ist die ja eher kürzer gehalten. Am Anfang in der Urethra der Frau haben wir noch Urothel. Und je weiter es Richtung Ausgang geht, haben wir dann später das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel.
Traumhaft. So, und als letztes, der Mann.
Das ist im Prinzip genauso wie bei der Frau, wenn man so möchte, ist halt alles, also die Urethra ist da ein bisschen länger, deswegen ist quasi zwischen Urothel und mehrschichtig unverhornten Plattenepithel noch ein Zylinderepithel eingebaut und dann geht es quasi von, also quasi bis zur Einmündung des Ductus ejaculatoris mit Urothel, dann bis zur Fossa navicularis mit dem eben beschriebenen Zylinderepithel. Die Fossa navicularis ist einfach nur so eine kleine Aufweitung innerhalb der Urethra und dann quasi auf diesen wenigen letzten Millimetern bis Zentimetern bis zur Außenwelt, da haben wir dann eben das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel.
Traumhaft. Das war meine Pipi-Pause. Was würdest du sagen? Die halbe Stunde hätte sich gelohnt.
Also es ist ein bisschen länger geworden, die Folge, als ich dachte. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, Sachen zu erklären.
Ja,
aber ich hoffe, es hat geholfen, mal ein bisschen da reinzukommen.
Alter, dann dürft ihr jetzt wieder vom Klo gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Dann, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr kommt nochmal wieder nach der Niere. Und ja, Bürger.
Jo, mach's gut. Ciao, ciao.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.